Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange in der Branche unterwegs. Heute sprechen wir über eine Transportart, die vor allem durch ihre politische Dimension einzigartig ist, aber auch technisch eine echte Herausforderung darstellt. Es geht um Castor-Transporte.
Und wir schauen uns das jetzt nicht abstrakt an, sondern am Beispiel direkt vor unserer Haustür, der Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz, der Technischen Universität München in Garching, also hier bei uns quasi ums Eck. Von dort sollen bestrahlte Brennelemente ins Zwischenlager Ahaus nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden. Genehmigt sind 2 Transporte mit insgesamt 10 Brennelementen in den nächsten Wochen und Monaten.
Castor-Transporte, da haben viele von uns Erinnerungen dran. Das klingt nach den 90er Jahren, nach Protesten im Wendland, Gorleben, Sitzblockaden und Wasserwerfern. Aber was genau steckt dahinter? Seit wann gibt es diese Transporte? Wohin fahren sie? Und was ist das Besondere an dem Atommüll aus einem Forschungsreaktor wie in Garching?
Fangen wir mal ganz von vorne an. Castor. Der Name ist eine Markenbezeichnung. Dahinter stecken mehrere Dutzend Tonnen schwerer Stahlbehälter, die hochradioaktiven Müll transportieren und zwischenspeichern sollen.
Und die Geschichte dieser besonderen Transportbehältnisse beginnt in den 80er Jahren. Die ersten Atommülltransporte nach Gorleben gab es schon 1984. Damals noch auf Lkw mit mittelschwach radioaktiven Abfällen, die ins Fasslager fuhren. Der große symbolische Einschnitt war dann 1995. Der erste Castor-Behälter mit abgebrannten Brennelementen aus dem AKW Philippsburg rollte nach Gorleben, begleitet von rund 15.000 Polizisten.
Ab da sind Castor-Transporte so etwas wie der sichtbare Teil des ungelösten Atommüllproblems. Regelmäßig fahren Züge mit Behältern aus Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague und Sellafield zurück nach Deutschland. Ziel ist oft das Zwischenlager Gorleben. Und jedes Mal gibt es Proteste, Blockaden, teils heftige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und den Polizeibeamten, die die Transporte begleiten.
2011 gab es dann einen Rekord. Der 13. Castor-Transport nach Gorleben brauchte 126 Stunden. 5 Tage, in denen die Republik mitdiskutiert. Wohin mit dem Müll? Wie sicher sind diese Dinger eigentlich? Und warum fahren sie überhaupt durch dicht besiedelte Regionen? Wo fahren Castoren eigentlich lang?
Wenn man sich das jetzt mal auf einer Karte anschaut, erkennt man, Atommüll in Deutschland ist ziemlich mobil. Früher ging es vom Atomkraftwerk raus zur Wiederaufarbeitung nach Frankreich oder Großbritannien. Dann kamen Abfälle in Castor-Behältern wieder zurück, zum Beispiel ins Zwischenlager Gorleben oder nach Ahaus.
Heute gibt es in Deutschland rund 1.900 Castor-Behälter und die werden sowohl für Transporte wie auch zur Lagerung genutzt. Sie sind verteilt auf verschiedene Zwischenlager. Sie sind Stahlkolosse, die teilweise Jahrzehnte stehen werden, während die Politik noch immer auf der Suche nach einem Endlager ist.
Aktuelle Transporte, wie die aus Garching nach Ahaus, laufen meist in kombiniertem Verkehr über Schiene und Straße ab. Die genauen Routen bleiben geheim, aus Sicherheitsgründen, sagen die Behörden, um Sabotage und mögliche Angriffe zu verhindern.
Schauen wir auf Garching. Der Forschungsreaktor der Technischen Universität München ist kein Atomkraftwerk, sondern eine wissenschaftliche Neutronenquelle. Er liefert Neutronen, die in der Wissenschaft, Industrie und Medizin genutzt werden, zum Beispiel für Materialforschung oder medizinische Diagnostik.
Die Brennelemente dort sind aber trotz ihrer rein zivilen Nutzung hochradioaktiv. Jedes Element liefert bis zu 60 Tage Neutronen, danach wandert es ins Abklingbecken. Dort bleibt es mindestens 6,5 Jahre, damit Strahlung und Wärmeleistung heruntergehen.
Derzeit lagern in Garching 48 solcher Brennelemente. 10 davon sollen nun in 2 Transporten ins Zwischenlager Ahaus gebracht werden. Dafür wird ein spezieller Behältertyp eingesetzt, der Castor MTR3, ausgelegt für Brennelemente aus Forschungsreaktoren. Bevor er losrollen darf, wurde in Garching ein Handhabungstest durchgeführt.
Vielleicht erklären wir zuerst, wieso ein Transport ganz praktisch abläuft. Stellen wir uns mal vor, in der Halle des Reaktors steht ein leerer, mehrere Dutzend Tonnen schwerer Castor-Behälter. Im Nebenraum lagern die abgebrannten Brennelemente im Wasserbecken.
Die werden dann in den Castor verladen. Er wird verschlossen und abgedichtet, auf Dichtheit geprüft und radiologisch vermessen. Das Ganze läuft unter Aufsicht der zuständigen Behörden und erst wenn alle Werte stimmen, gibt es die Freigabe für den Transport.
Und damit sind wir dann eigentlich bei der Frage, wie das alles konkret am Standort Garching aussieht. Wer entscheidet dort was? Und wie laufen die Vorbereitungen ab? Wie geht man mit der öffentlichen Aufmerksamkeit um?
Bevor wir zu unserem Gast kommen, der uns diese Fragen beantworten wird, noch ein Blick auf die Akteure im Hintergrund. Die BGZ, Gesellschaft für Zwischenlagerung, MBH, betreibt seit 2017 alle bundeseigenen Zwischenlager, also auch das Ziel in Ahaus.
Und die Organisation der Transporte selbst läuft gemeinsam über den Betreiber des Forschungsreaktors in Garching ab. Und das beauftragte Transportunternehmen ist natürlich auch zur Stelle, die Orano NCS GmbH. Das ist eines der führenden Spezialunternehmen für nukleare Transporte in Deutschland. Zuständig für Planung, Genehmigung, Verpackung, Handling und die gesamte Transportlogistik.
Genau darüber sprechen wir nun mit Andrea Voigt. Sie ist Pressesprecherin der Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz. Sie begleitet die Transporte kommunikativ und kennt die Abläufe hinter den Kulissen. Frau Voigt, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns Einblicke in diesen hochinteressanten Transportbereich geben.
Ja, vielen Dank, dass ich was erzählen darf.
Dann steigen wir gleich ein. Was genau ist ein Castor-Behälter und welche Eigenschaften machen ihn für den Transport und das Lagern abgebrannter Brennelemente geeignet?
Castor-Behälter sind Transport- und Lagerbehälter, in denen abgebrannte Brennelemente und hochradioaktive Stoffe sicher verpackt, aufbewahrt und transportiert werden können. Die sind alle von dem deutschen Unternehmen namens GNS entwickelt und gefertigt worden und werden an Kunden weltweit vertrieben. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen, insbesondere dann auf die Eigenschaften der verschiedenen Brennelemente angepasst. Die Abmessungen der Brennelemente unterscheiden sich ja je nach Reaktortyp und grundsätzlich ist aber der technische Aufbau der Behälter immer gleich. Diese Castor-Behälter sind massive, tonnenschwere Metallkonstruktionen, die in verschiedenen Tests nachgewiesen haben, dass sie auch unter extremen Bedingungen sicher sind. Nur so erhalten sie dann auch die behördliche Zulassung für ihren Einsatz als Transport- und als Lagerbehälter. Im Prinzip sind die Behälter mit einem Doppeldeckelsystem verschlossen, das den sicheren Einschluss des radioaktiven Inventars dauerhaft gewährleistet. Die Wandstärke beträgt etwa 40 cm und zusammen mit dem zusätzlich eingesetzten Moderatormaterial sorgt es dafür, dass von der Strahlung der abgebrannten Brennelemente in den Behältern keine Gefahr für die Umgebung ausgeht.
Also kann man davon ausgehen, dass im Prinzip allerhöchste Sicherheit gewährleistet ist. Ich habe sogar mal gehört, dass so ein Castor-Behälter eine Flugzeugkatastrophe überstehen würde. Ist das korrekt?
Der hat eben verschiedene Tests durchlaufen. Ja, der Fall aus bestimmter Höhe, Feuer, Wasser, dann Fall aus einer bestimmten Höhe auf die eine Seite, Fall auf einen Dorn, auf einen Spitzen. Deswegen kann man wirklich davon ausgehen, dass der für alle Szenarien sicher das Inventar schützt. Für die Transporte jetzt von Garching nach Ahaus gibt es eben einen speziellen Typ, den MTR-3. Der ist ungefähr 1,60 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 1,5 Metern und kann maximal 5 Brennelemente aus dem FM2 aufnehmen. Er ist nicht nur für die Brennelemente aus dem FM2 designt worden, sondern auch im Auftrag der zwei anderen Forschungsreaktorbetreiber in Deutschland, nämlich Helmholtz-Zentrum Berlin und Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz entwickelt worden, um deren zukünftigen Entsorgungsbedarf erfüllen zu können. Der Behälter kann dann mit verschiedenen Tragkörben ausgestattet werden für die unterschiedlichen Brennelementtypen der drei Forschungsreaktoren in Mainz und in Berlin. Der Reaktor in Berlin ist nicht mehr in Betrieb, der Forschungsreaktor ist noch in Betrieb.
Ah ja, interessant. Kommen wir doch mal zu dem Tag des Transports an sich. Wie läuft denn die Beladung des Castor-Behälters auf Ihrem Betriebshof praktisch ab und welche Sicherheitsschritte sind dazu notwendig?
Genau, der Castor wird zur Beladung mit einem Kran, der extra nach kerntechnischer Regelung geprüft und zugelassen ist, an eine dafür vorgesehene Position in das mit Wasser gefüllte Abklingbecken abgesenkt. Darin befinden sich die Brennelemente. Der Behälter wird dann unter Wasser mit den verbrauchten Brennelementen beladen und anschließend mit dem sogenannten Primärdeckel verschlossen. Der Primärdeckel ist eben einer von zwei Deckeln. Danach hebt man den Behälter aus dem Becken heraus, wieder mit dem Kran natürlich. Und jetzt wird dann erst der Innenraum des Behälters entwässert und getrocknet. Im Anschluss finden dann die Montage des Sekundärdeckels statt, also des zweiten Deckels, und eine Reihe von Prüfungen, bei denen es unter anderem um die Dichtheit des Deckelsystems geht und Kontaminationsfreiheit, also das heißt, ja, dass die Oberfläche des Behälters auch wieder sauber ist. Nachdem alle Prüfungen dann erfolgreich durchgeführt wurden und auch von der Aufsichtsbehörde bestätigt sind, darf dann der Behälter zum Transport bereitgestellt werden.
Okay, und muss man sich das so vorstellen, laufen da auch wirklich Menschen rum oder läuft das alles rein maschinell ab? Oder haben wir dort...
Das wird natürlich alles von Menschen durchgeführt. Genau, also das sind Mitarbeiter des FM2 und der Aufsichtsbehörde und Sachverständige, die dann da vor Ort sind.
Und vermutlich in Strahlenschutzanzügen ihren Job verrichten, oder?
Wir haben spezielle Kleidung im Inneren. Das sind Kittel und Überschuhe, die wir tragen müssen. Genau. Und natürlich Dosimeter. Das haben die Wissenschaftler bei uns auch an.
Okay. Wie gestalten sich ansonsten die Abläufe auf Ihrem Gelände? Gibt es da was Spezielles, was an einem Transporttag stattfindet?
Ja, der gesamte Ablauf wird ungefähr 2 bis 3 Tage Vorbereitung in Anspruch nehmen. Die eigentliche Beladung mit Trocknen etwa 2 Tage.
Ah, okay. Interessant. Warum musste denn jetzt eigentlich für den Forschungsreaktor ein spezieller Transport- und Lagerbehälter entwickelt werden, wie Sie ihn verwenden?
Genau, die hat eben, die GNS hat eben diesen MTR3 im Auftrag der deutschen Forschungsreaktorbetreiber, Technische Universität München, Helmholtz-Zentrum Berlin und Johannes-Gutenberg-Universität Mainz entwickelt, um ihren Entsorgungsbedarf erfüllen zu können. Habe ich ja vorhin schon gesagt, da gibt es dann verschiedene Tragkörbe für die unterschiedlichen Brennelementtypen. Der Vorgängerbehälter für Forschungsreaktorbrennelemente, der MTR2, dessen Genehmigung war abgelaufen. 18 Behälter von diesem Typ Castor MTR3 mit Brennelementen aus dem Forschungsreaktor Rossendorf sind aber noch in Ahaus zwischengelagert. Und dieser MTR3 ist jetzt eben neu entwickelt worden nach den neuesten Regulationen der IAEA und auch seit jetzt nach schon 2019 auch genehmigt.
Okay. Vielleicht kurz zu den Fahrzeugen. Können Sie zu den Fahrzeugen was sagen, die für den Transport eingesetzt werden?
Ja, das Transportabfahrzeug ist entsprechend von der Beförderungsgenehmigung von der Firma Orano entwickelt worden. Das wird eine Zugmaschine mit einem angehängten Auflieger sein. Und das Fahrzeug ist nach dieser SEWD-Richtlinie, das heißt Richtlinie für den Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter bei der Beförderung von Kernbrennstoffen auf der Straße und der Schiene. Danach ist es ausgelegt. Details können aus Sicherungsgründen nicht bekannt gemacht werden, damit eben auch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nicht beeinträchtigt ist.
Ja, klar, das ist nachvollziehbar. Diese Transporte finden natürlich unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Warum werden die Brennelemente eigentlich ins Zwischenlager Ahaus gebracht und nicht in ein näher gelegenes Lager wie beispielsweise ISA 2?
Genau, also das Zwischenlager Ahaus ist für die Aufbewahrung von Brennelementen aus deutschen Forschungsreaktoren vorgesehen. Ich habe ja schon erzählt, da lagern schon MTR2-Behälter mit Brennelementen aus dem Forschungsreaktor Dresden-Rossendorf. Das Ganze hat angefangen im Jahr 1993. Da hat die Stadt Aarhus eine Ergänzung des sogenannten Ansiedlungsvertrags zugestimmt, wonach Brennelemente aus Forschungsreaktoren im Zwischenlager Aarhus aufbewahrt werden können, sofern dafür eine atomrechtliche Genehmigung erteilt wird. Und infolge dieser Verträge wurde dann in der Teilgenehmigung, in der dritten des FM2 festgelegt, dass die abgebrannten Brennelemente in das Brennelement-Zwischenlager Aarhus auch verbracht werden. Da war dann auch im Jahr 2000, also noch 4 Jahre vor der Inbetriebnahme des FM2, ein Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern, endvertreten durch die Technische Universität München, und dem Brennelement-Zwischenlager Aarhus GmbH über diese Einlagerung abgeschlossen worden. Und das ist jetzt der Entsorgungsweg, der konsequent weiterverfolgt wird. Die BGZ, das ist die jetzige Betreiberin, die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, die das Zwischenlager Aarhus betreibt, kommt damit dieser vertraglichen Verpflichtung nach. Das ist natürlich für uns Voraussetzung dafür, dass die Neutronenquelle auch zukünftig Neutronen für die Wissenschaft liefern kann und wir eben weiter einen wichtigen Beitrag zur Lösung grundlegender Fragestellungen leisten können. Man hat das Ganze im Jahr 2015 dann nochmal einen breiten politischen Konsens zwischen Bundesregierung und allen beteiligten Landesregierungen neu beschlossen. Da ging es auch um die Verteilung der HHW-Abfälle aus der Wiederaufarbeitung auf die einzelnen Standortzwischenlager. Und unter anderem hat dann da das Zwischenlager Isar rückgeführte HHW-Abfälle aus der Wiederaufarbeitung im britischen Sellafield vergangenes Jahr bekommen. Bund und Länder haben diese Vereinbarung da als faire regionale Lastenverteilung begrüßt.
Ah ja, okay. Das heißt, das ist die Erklärung für den doch recht weiten Transportweg nach Aarhus. Bleiben wir jetzt mal bei, ja, oder bei der Situation nach dem Transport. Wie lange ist denn eine Genehmigung für die Zwischenlagerung gültig und welche Rolle spielt die Vorbereitung für eine spätere Endlagerung?
Genau, also momentan umfasst diese Aufbewahrungsgenehmigung nach Paragraph 6 Atomgesetz für das Brennelemente-Zwischenlager Aarhus umfasst eben die Aufbewahrung der FM2-Brennelemente in bis zu 21 Behältern dieser Behälterbauart Castor MTA3. Die Brennelemente dürfen in den einzelnen Behältern für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren aufbewahrt werden, wobei davon unberührt bleibt, dass die Aufbewahrungsgenehmigung für das Brennelemente-Zwischenlager Aarhus bis zum Ende 2036 befristet ist. Daran arbeitet aber ja schon die BGZ, dass das entsprechend verlängert werden kann. Genau, Endlagerung für hochradioaktive Abfälle. Soll das ja gemäß dem nationalen Entsorgungsprogramm zur Mitte dieses Jahrhunderts seinen Betrieb aufnehmen, das Endlager. Da bereitet sich eben die BGZ schon heute darauf vor, dass das eben mit öffentlicher Beteiligung die Sicherheit der Zwischenlagerung über 40 Jahre hinaus nachzuweisen ist und das auch nach dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik eben auch überprüfen zu lassen. Das Atomgesetz verlangt nun mal, dass der sichere Verbleib bestrahlter Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an ein Endlager im Zwischenlager zu gewährleisten ist. Und dieser Verpflichtung kommt der FM2 durch den mit dem Brennelement-Zwischenlager Aarhus geschlossenen Lagervertrag nach. Ob und inwieweit eine Konditionierung in ein zukünftiges Endlager nötig ist, hängt von den Einlagerungsbedingungen für dieses Endlager ab und ist deshalb noch nicht bekannt.
Okay, das heißt also, wir haben schon noch viele Jahre mit dem Thema Castortransport und natürlich auch Endlager zu tun und werden das natürlich weiter gespannt verfolgen. Frau Voigt, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in ein Thema, das doch die meisten eher nur so aus dem Fernsehen kennen. Danke, dass Sie uns da ein bisschen erklärt haben, wie so ein solcher Tag bei Ihnen abläuft. Ja, und dann für die nächsten Transporte von unserer Seite alles Gute und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank.
Danke ebenfalls. Viel Erfolg weiterhin. Danke, dass Sie uns die Möglichkeit geben, uns hier zu äußern.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Frau Voigt. Wir haben also gesehen, der Aufwand vor, bei und nach dem Castortransport ist enorm. Und das zentrale Thema ist absolute Sicherheit. Gleichwohl werden auch künftige Castortransporte wieder die Gemüter erhitzen. Vielleicht konnten wir mit dieser Folge dazu beitragen, dass zumindest der Sicherheitsaspekt die politische Aktion nicht weiter befeuern wird. Und damit bedanken wir uns bei allen, die diese Folge gehört haben. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt zur Redaktion finden Sie in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine kleine Bewertung hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal, eine allzeit gute Fahrt.